Wir haben jetzt die Möglichkeit, das Thema zu vertiefen mit den Gästen. Und ich möchte als erstes vorstellen und bitten, ein Eingangsstatement zu halten, Frau Iris Löhlein. Frau Löhlein studierte in Gießen Ernährungswissenschaft, war dann Fachlektorin in einem Ratgeberverlag, um dann ganz in die PR einzusteigen. Sie hat dann mit Relations eine eigene Agentur zusammen mit dem Geschäftsführer Herrn Tischer gegründet. Heute arbeiten 14 Mitarbeiter sowie ein Team von Experten erfolgreich an der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere von Unternehmen und Verbänden der Lebensmittelbranche. Von Ihnen wollen wir vielleicht so zum Einstieg, bevor wir dann in die Marktdetails gehen, vielleicht so eine kleine Einschätzung aus Ihrem Hintergrund als Ernährungswissenschaftlerin. Bio, gesund, passt es und wie passt es mit Schokolade und den feinen, süßen Versuchungen?
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Das ist die Kardinalfrage immer an die Ernährungswissenschaftler in diesem Podium. Süßwaren und Gesundheit, wie passt das eigentlich zusammen? Und wie ich meine, das passt sehr gut zusammen, wenn man Genießen als Element eines gesunden Lebensstils begreift. Verbote sind schon lange passé, auch bei den Ernährungswissenschaftlern. Deutsche setzen sich gerne Regeln, auch die deutschen Ernährungswissenschaftler waren da nicht faul. Aber sie haben auch gemerkt, mit Verboten kommen sie nicht weit und erreichen eigentlich, wenn dann eher das Gegenteil. Es gilt heute vielmehr, alles ist erlaubt, wenn die Menge stimmt. Das heißt, wenn Süßwaren und Knabberartikel als ein Extra genossen werden und gegessen werden und man sich ansonsten ausgewogen ernährt, gibt es da eigentlich kein Problem, was zu diskutieren wäre. Aber, und das ist ein berechtigtes Argument, die Menschen in unserem Land werden immer dicker. Und sie werden es unter anderem, und ja, das ist berechtigt, es so zu sagen, sie nehmen einfach schlicht mehr Kalorien zu sich, als sie verbrauchen. Das ist richtig. Aber wer diese Entwicklung aufhalten will, der darf nicht nur an einer Schraube drehen. Da gibt es viele Argumente, die hier bemüht werden müssen. Und natürlich nehmen wir zu viel Fett, zu viel Zucker zu uns. Aber hier Süßwaren und Knabberartikel als Hauptschuldige an die Wand zu stellen, wäre schlicht falsch. Denn wenn man den Pro-Kopf-Verbrauch anschaut, der BDSI hat das in Zahlen getan und veröffentlicht, dann ist das in Deutschland eher stagnierend, wenn nicht leicht rückläufig. Das heißt, die Süßwaren, die Knabberartikel können es nicht alleine sein. Und insofern falsch, sie hier zu beschuldigen an einem Thema wie Übergewicht maßgeblich beteiligt zu sein. Und wenn man sich wirklich anschaut, was hat sich verändert, dann sind es natürlich die Ernährungsgewohnheiten, aber auch der Energieverbrauch hat sich enorm verändert. Wir bewegen uns alle viel zu wenig und da sind wir ziemlich gute Vorbilder für unsere Kinder gewesen, die das mittlerweile auch schon nicht mehr in ausreichendem Maß tun. Aber es ist natürlich auch nicht so ganz so einfach zu sagen, bewegt euch alle mehr und damit ist das Problem vom Tisch. Übergewicht hat, und ich denke, das wissen sehr, sehr viele, es hat seine oder ist ein Phänomen mit sehr vielen Wurzeln im sozialen Umfeld der Menschen. Es hat genetische Ursachen. Die Programmierung im Mutterleib spielt eine große Rolle, das weiß man heute aus wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und auch der Grad der Anspannung des Stresses im Alltag hat schon auch was mit unserem Gewicht zu tun. Und an einigen Faktoren können wir nichts ändern, aber an vielen natürlich schon. Meine These für heute ist, wir müssen das Genießen wieder lernen. Und zwar nicht nur beim Essen und Trinken, sondern auch bei der Bewegung, bei der Entspannung. Wir müssen lernen, dass wir es genießen, unseren Körper zu gebrauchen und mit ihm Sport zu treiben. Und das Genießen hat natürlich schon auch was mit Verknappung zu tun. Da denke ich zum Beispiel auch an Süßwaren und Knappereien. Und nur dann kann man sie genießen, wenn man sie nicht in Hülle und Fülle zu sich nimmt. Das gilt aber für viele Bereiche, nicht nur für diesen. Und was die Bio-Süßwaren angeht, sind sie natürlich Genussprodukte wie alle Süßwaren und Knabbereien. Aber für die Käufer der Bio-Lebensmittel kommt natürlich noch so ein Genuss-Plus dazu. Sie wollen mit dem Kauf der Produkte die Umwelt schützen. Sie wollen etwas für artgerechte Tierhaltung tun, etwas gegen oder eine Äußerung gegen Gentechnik in Lebensmitteln tun und über weniger Pestizide, mehr Nährstoffe, etwas für ihre Gesundheit. Daraus speist sich für diese Käuferschicht ein Genussempfinden. Und aus meiner Sicht kann der steigende Konsum von Bio-Lebensmitteln dazu beitragen, dass mehr Genuss in unser Leben kommt. Und der Genuss im weitesten Sinne definiert. Aber vergessen darf man natürlich über all dem auch nicht die Aufklärungsarbeit. Und da denke ich, sind alle Teile unserer Gesellschaft beteiligt oder sollten sich beteiligen an dieser Aufklärungsarbeit über einen gesunden Lebensstil. Und auch nicht zu vergessen, als Aspekt noch mit einzubringen, Bio heißt nicht automatisch, dass man sich gesund ernährt, dass man besser isst oder trinkt. Und heißt daher natürlich auch nicht, dass man sich durch Bio, Süßwaren und Knabberartikel vor Übergewicht schützen kann. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für diese erste Einschätzung. Wir steigen ein in die Branche und da ist es, glaube ich, opportun, als nächsten Gast und Redner den Georg Rössner zu begrüßen. Georg, ich bezeichne dich einfach mal als Urgestein der Biobranche. Wer 35 Jahre in der Biobranche aktiv war, hat sich diesen Titel verdient. Ich glaube, wenn du dich beschreiben würdest, Produktentwickler aus Leidenschaft, angefangen mit Sonnenblumen und Öl, elterlicher Betrieb, ganz früh schon im Thema Süß mit einem Zuckerprojekt in der Slowakei 1992, heute mit zwei Marken engagiert, Ökovital für den Fachhandel, den Naturkostfachhandel und Bioprimiso im Lebenseinzelhandel, auch private Labels, das Sortiment umfasst 80 Artikel. Das Unternehmen ist Marktführer bei Bio-Fruchtgummis, aber auch Karamellen, Lakritze sind im Angebot, 24 Mitarbeiter und auch die Umsatzzahlen habe ich erfahren, 7 Millionen Umsatz im Jahr. Bitte, deine Einschätzung aus der Sicht des Verarbeiters.
So. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte in meinem Statement vielleicht auf die Historie etwas verzichten, nur einen wesentlichen Punkt rausheben, damit ich an das Referat von Frau Löhlein mich nahtlos anschließen kann. In meinem Werdegang war natürlich die Entwicklung über die Saatzuchtfirma von meinem Großvater, dann geht Schule über Gymnasium bis hin dann zum Studium für Sport, Biologie und Chemie und da haben wir den Kreis geschlossen. Ich weiß also aus Tätigkeit an Universitäten und Gymnasien sehr wohl, dass die Ausführungen, die Frau Löhlein hier gemacht hat, absolut stimmig sind. Und ergänzend würde ich hier vielleicht der gesamten Industrie auch mal den Weg weiser oder den Hinweis geben, wenn Sie in unser Schulsystem reinschauen, es wird alles ausgebildet, schauen sich die ganzen Kataloge an, über Ernährung, Ernährungsgewohnheiten, über Zusammenhänge sind die Lehrpläne total leer. Man muss sich zum Beispiel als Lehrer von einem anderen Stundenraster regelrecht wegzwicken, um den Kindern hier grundlegendes Wissen, Zusammenhänge überhaupt auf den Weg zu geben. Und so ist dann die Entwicklung, wie wir sie jetzt haben, wo man dann einen Sündenbock sucht, ganz einfach vorprogrammiert. Und ich sage ganz einfach, wenn unsere Hausfrauen wieder mal anfangen würden zu kochen, statt nur Konserven, das den Kindern vormachen, dann ist das eigentlich die Marschroute, in die sich auch Süßwaren einklinken können. Und unter diesem Aspekt, glaube ich, werden wir dann langfristig auch wieder stimmig. Für uns selber ist der Ansatz von den Rohwaren dahingehend zu sehen, dass wir versuchen, von konventionellen Rezepturen uns abzugrenzen, was Geschmack, Qualität anbelangt, die Rohstoffe möglichst naturbelassen zu verarbeiten. Und vielleicht dazu ein ganz kurzes Wort. Eine Umsetzung von einem konventionellen Süßwarenartikel in einem Bioartikel ist eben nicht der Austausch der Zusatzstoff- oder Inhaltsstoffliste. Hier habe ich konventionell und hier habe ich Bio. Hier muss ich ja teilweise auch ganz andere Wege gehen. Oder ich muss auch Temperaturen beachten, wo ich Inhaltsstoffe zerstöre, wo ich Geschmacksstoffe zerstöre, die ich dann später über Aromen wieder zusetzen muss. Und zum Zweiten müssen wir auch mit den Ressourcen verantwortlich umgehen. Und ich will nun dieses Podium lanzenbrechend auch für unsere Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller brechen, die wir da fordern, verantwortlich mit den Rohstoffen auch seitens des Handels umzugehen. Es werden Verträge angedient, die auch unter Preisdruck stehen oder auch mit Konventionalstrafen. Und im Gegenzug, glaube ich, muss man hier mal sagen, was ist eigentlich Biolandbau? Es sind geschlossene Produktionszyklen, wo eine Vorfrucht in die Nachfrucht und auch in die Verarbeitung mündet. Und wenn ich zum Beispiel als Einkäufer sage, ich brauche aus einem Agrarsystem, ich will also mehr Eier, ja, da muss man verstehen, dass der Bauer nicht mehr Eier produzieren kann, indem er einfach die Hennenzahl verdoppelt. Er darf ja kein Futter zukaufen. Er muss erst die dazu nötige Anbaufläche umstellen, nach dieser Umstellungszeit, bis er mehr Futter zur Verfügung hat, um dann eben eine höhere Einstallung vorzunehmen. Ähnlich ist es auch im Fleischbereich. Wir selbst sind als Süßwarenhersteller über die Gelatine betroffen. Wir können nicht sagen, so, jetzt brauchen wir einfach mehr Bio-Gelatine. Wir sind abhängig, wie viele Schweine werden aufgestellt, wie viel kann der einzelne Agrarbetrieb ernähren, wie viel Fleisch wird vermarktet. Das ist die Basis, auf die wir dann mit unserem Rohstoff Richtung Gelatine drauf können. Wir können eben das und nicht mehr. Und deswegen sehe ich einige Entwicklungen aus diesen Aspekten sehr, sehr kritisch, wo jetzt ob bestimmter Entwicklungszahlen, Marktentwicklungszahlen, sich Leute auf die stärkst steigenden Artikel stürzen und sagen, so, ich brauche jetzt das und das, den pushe ich, ich benutze mein System und dann habe ich Zusatznutzen, ich habe Zusatzgewinn, ich mache diesen Reibach. Das wird langfristig dazu führen, dass wir dann mit Betrügereien zu tun haben, weil die Zertifikationen nicht halten, weil die Rohstoffquellen einfach nicht da sind und man diese Produktionszyklen nicht einseitig aufblasen kann. Es ist also alles hier in einem Gleichgewicht und dieses Verständnis will ich hier auch dem Auditorium von unserer Seite mit auf den Weg geben. Besten Dank.
Ja, herzlichen Dank. Georg, ich denke auch gut und wichtig, dass du gleich am Schluss diese kritische Komponente, diese kritische Frage mit eingebracht hast. Da müssen wir nochmal drauf zurückkommen, denke ich, in der nächsten Runde. Denn das ist ganz entscheidend, wenn man solche Wachstumszahlen sieht, wie man damit umgeht. Wir können weitergehen in der Runde und ich würde als nächsten Gast bitten, Herrn Dr. Uwe Lebens, uns aus seiner Sicht und mit seiner Kompetenz zu uns sprechen. Nach dem Studium als Wirtschaftsingenieur bei der Firma Bosch tätig gewesen, in der Promotion in Passau, dann Dissertation, eine eigene Beratungsfirma und 1989 dann der Einstieg mit der Firma Genuport, Genuport Gruppe, die Sie 6 Jahre später in eine AG umgewandelt haben und dort Mehrheitsgesellschafter sind. Erwähnenswert in jedem Fall ist Ihr großes ehrenamtliches Engagement in der Branche. Sie sind Vorstandsmitglied seit 1992 im Sweet Global Network, dem Verband des Süßwarengroßen Außenhandels und ebenfalls seit 1992 bereits stellvertretender Vorsitzender des Facharbeitskreises der ESM. Sie sind also hier zu Hause. Trotzdem willkommen und Ihr Beitrag.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Zunächst einmal in meiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender der Internationalen Süßwarenmesse ist es natürlich ein Anliegen, Süßware zu promoten und sämtliche Strömungen hier auf der 38. Süßwarenmesse darzulegen. Allgemeine Süßwaren und die Bio-Süßwaren gehören natürlich selbstverständlich dazu, sind ein, wie wir gerade gesehen haben, sind ein Wachstumsbereich. Wir können diesen Bereich nicht nur dem Natur-Fachgroßhandel-Fachbereich überlassen und insofern nimmt die Bio-Süßware auch auf der Süßwarenmesse einen großen Anteil an, das was wir promoten wollen und deswegen auch dieses Forum hier. Ich glaube, wie wir sehen, es ist sehr voll hier und die Leute finden hier auch den Anklang, ist das eine gute Voraussetzung, um die Bio-Süßware weiter zu promoten. Auf der anderen Seite stehe ich auch als Mitglied im Vorstand des SG für den Fachgroßhandel und die Distribution da. Und in dieser Funktion bilden wir einen Teil der Wertschöpfungskette von der Industrie zum Handel da. Und wir sehen, dass Süßware nicht nur einfach die Plakette Bio ist, sondern wir sehen es als ein Genusssortiment, als einen Mehrwert, eine Mehrwertpositionierung für Süßwaren. Wir glauben, dass die Eigenmarke im Bereich Süßware im Handel, im LEH-Handel, wahrscheinlich nicht überleben wird, beziehungsweise dass wir an dieser Seite arbeiten müssen. Wir müssen die Marke, die einzelne Marke im Süßwarenbereich weiter nach vorne bringen, die Süßwarensortimente, den Mehrwert weiter nach vorne bringen. Insofern glauben wir, dass wir an der Mehrwertpositionierung der Bio-Süßware arbeiten müssen. Danke.
Dankeschön, das war sehr auf den Punkt gebracht. Jetzt hätte ich als nächsten Referenten habe ich die Ehre anzukündigen und zu begrüßen Herrn Hermann Sievers. Herr Sievers kommt als Marketingchef ursprünglich von der Edeka-Zentrale, der Hamburger Edeka-Zentrale, war langjährig dort Marketingchef. Dort war er unter anderem verantwortlich für die Einführung und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Edeka-Eigenmarke Bio-Wertkost, die mittlerweile, glaube ich, mit 250 Artikeln im Sortiment doch schon sehr beachtlich ist und praktisch alle Sortimentsteile abdeckt. Unter seiner Federführung wurde auch die preisgekrönte Edeka-Kampagne Wir lieben Lebensmittel entwickelt. Heute arbeitet Herr Sievers als Berater für Markenkonzepte in Hamburg Und vielleicht noch erwähnenswert, Sie waren ja auch einer der Vertreter des Lebensmitteleinzelhandels, die 2001 gemeinsam mit der damaligen Ministerin Frau Künast das Bio-Siegel, das allseits bekannte Bio-Siegel, mit auf den Weg gebracht haben.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Bio-Siegel, inzwischen 46.000 Artikel, die dieses Siegel tragen. Ich denke, es ist auch mit ein Grund für den Erfolg von Bio, aber nicht nur das Siegel, sondern Herr Dr. Lebens hat es angesprochen, zwar eher kritisch, aber ich denke konstruktiv kritisch. Auch die Eigenmarke des Handels war natürlich ein Erfolgsfaktor, um Bio im Lebensmittelhandel zu platzieren und dort bekannt zu machen. Denn die konventionellen Lebensmittelunternehmen, seien es nun Tengelmann, Rewe oder Edeka, haben ja Ende der 90er Jahre begonnen, Eigenmarken einzuführen. Es ist wesentlich leichter, wenn Sie unter einem Markendach ein komplettes Sortiment anbieten können, dieses zu vermarkten und auch dem Kunden rüberzubringen, als wenn Sie da nur einzelne Marken gehabt hätten. Und der traditionelle Lebensmittelhandel hat es eben geschafft, auch die Kunden, die latent vielleicht Bio kaufen möchten, an Bio heranzuführen. Denn es gab, und für viele mag es immer noch so sein, eine gewisse Eintrittsschwelle, um in einen Bio-Fachkostmarkt hineinzugehen. Und wenn ich eh mal einen normalen Tagesablauf, meinen normalen Tageseinkauf tätige, dann ist es auch kein Problem, da Bio mitzunehmen. Wobei die Hauptprofilierung, das haben wir ja auch hier gesehen, das Süßwaren relativ kleinen Anteil hat, die Hauptprofilierung im klassischen Lebensmittelhandel läuft über die Frische. Da werden die großen Umsätze getätigt, insbesondere frisches Obst und Gemüse. Nichtsdestotrotz ist auch das Trockensortiment wichtig, ein wichtiger Profilierungsfaktor. Nur heute, jetzt fast 10 Jahre später, nach Einführung von Bio-Wertkost oder auch den anderen Handelsmarken, ist die Eigenmarke ein Basiskonzept. Damit decken Sie zwar praktisch alle Bereiche ab, aber um heute in einem Lebensmittelunternehmen eine Sortimentskompetenz darzustellen, komme ich mit diesen Artikeln, und seien es auch 250 oder 300, nicht aus, sondern ich brauche dazu die Marke. Und über die Marke kann ich eben eine zusätzliche Kompetenz und eine Sortimentstiefe darstellen. Und insofern ist jetzt auch ja die Forderung an die Industrie, dass es Marken, profilierte Marken geben muss, die sich auch dem Biomarkt öffnen. Nun, es wäre etwas zu einfach, wenn man, ich sag mal, eine normale Vollmilchschokolade, die machen wir jetzt als Bio-Schokolade. Sondern da möchte ich dann auch den Punkt aufgreifen von Frau Löhlein. Sie sagt Genuss Plus, ich sage sogar Genuss Doppelplus, weil Sie müssen ein solches Produkt, eine solche Marke mit einem Mehrwert, einem echten Mehrwert koppeln, möglicherweise eine Nutzenkopplung erreichen, letztendlich genauso agieren als Markenartikler, wie Sie es ja bei einer Line-Extension im konventionellen Bereich machen. Das heißt, da kommen Sie ja auch nicht mit irgendeinem hoffentlich MeToo, sondern mit einer neuen Überlegung, mit einem neuen Produkt, was einen Mehrwert bietet, was einen Kundenmehrwert bietet und nicht zuletzt vergessen natürlich auch dem Handel einen Mehrwert bietet. Denn es ist ja keine soziale Veranstaltung der Handel, sondern da soll am Ende des Tages auch ein bisschen Geld verdient werden. Was aber auch wichtig ist, das was Herr Rösner sagt, die Produkte, die dann angeboten werden, müssen natürlich den Biostandards entsprechen. Und da müssen sich auch sicherlich der eine oder andere Kollege im Handel an ein neues Denken gewöhnen. Denn aus meiner Sicht kann man Bio oder sollte man Bio heute durchaus wie eben auch eine normale Marke vermarkten. Das heißt, es kommt nicht in die Bio-Ecke, es hat keinen Bio-Block im Supermarkt, sondern eine Zuordnung in das jeweilige Sortiment. Im jeweiligen Sortiment ein kurzer Hinweis darauf. So erreiche ich, und das ist eine Erfahrung, die wir bei Edeka gemacht haben, auch mehr Kunden, die dann eben auf dieses Bio-Produkt zugreifen. Wir haben es im Süßwarenbereich mit einem sehr kleinen, noch sehr kleinen Markt zu tun, mit einem großen Potenzial. Und insgesamt würde ich sagen, als Aufforderung auch an die Industrie, entwickeln Sie tolle Produkte, überraschen Sie Ihre Kunden und überraschen Sie auch den Handel. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank. Wir bleiben der Branche und auch in der Reihenfolge. Ich darf als nächsten Gast Herrn Frinz begrüßen. Herr Frinz kommt aus Holland, wie der Name schon vermuten lässt vielleicht. Er hat zunächst Marketing studiert in Holland und auch in der USA. Und hat dann bei namhaften Firmen, ich darf sie nennen, Mars, Procter Gamble und Red Bull gearbeitet. War dann selbstständig als Firmeninhaber für neue Verbrauchermarken, diese zu entwickeln und vor allem auch Unternehmen in der Entwicklung von Functional Food. Das wird sehr spannend. Und in dem Zusammenhang waren Sie dann schon für Barry Callebaut tätig. Und heute arbeiten Sie, oder seit 2005 arbeiten Sie als Chief Innovation Officer beim weltgrößten Schokoladenhersteller Barry Callebaut. Interessant fand ich noch aus der Recherche, dass Sie unter dem Motto Back to the Bean sich der Erforschung der Kakaobohne selbst so verschrieben haben und innovative Produkte lanciert haben, unter anderem eine besonders polyphenolhaltige Schokolade auf den Markt mitgebracht haben, eine probiotische Schokolade und, was ich ganz interessant fand, eine zahnfreundliche Schokolade. Da haben Sie sicher nicht zum Freund der Zahnärzte gemacht, aber vielleicht können Sie aus Ihrem Hintergrund von der Seite das Thema weiter beleuchten.
Dankeschön für die Einführung. Meine Rede wird wahrscheinlich kürzer sein als diese Einführung. Und ich muss mich gleich entschuldigen, ich versuche da Deutsch zu reden. Das ist mit einem Rudi Carrell-Akzent, also verzeihen Sie mir. Ich habe eigentlich nur drei Dinge zu sagen. Übrigens, die zahnfreundliche Schokolade wird von Zahnärzten empfohlen. Aber gut, das ist Seite. Zu organisch, zu Bio und zu Bio-Schokolade, denn in dieser Branche sind wir tätig. Eigentlich nur zwei Dinge zu sagen. Eins, es ist nichts Neues. Und es ist keine Nische. Und zwei, um das gut zu machen in Schokolade, muss man Sustainability haben. Und das ist ein Wort, das ich nicht übersetzen kann, aber man muss mit Bauern zusammenarbeiten, um mehr Bio-Schokolade machen zu können. Gut, zum ersten Punkt, das ist nichts Neues, Bio-Schokolade. Wenn wir diese Runde, wenn wir so eine Podiumsdiskussion gehabt hätten vor 5 Jahren, Sie können das, denke ich, bestätigen, Sie sind schon ein bisschen länger in dem Bio-Geschäft. Wenn wir das vor 5 Jahren gemacht hätten, dann hätten hier wahrscheinlich 2 Idioten gesessen und niemand wäre gekommen. Jetzt ist es in, um Bio zu machen, um organisch zu reden. Es ist nichts Neues. In den 80er Jahren hat es einen Supermarkt in Amerika gegeben, die heißt Whole Foods, jeder kennt ihn jetzt, aber die sind nur organisch und damit sind sie so gewachsen. Und die sind so gewachsen, dass Walmart irgendwann voriges Jahr Angst gekriegt hat und gesagt hat, das müssen wir auch tun. Wir müssen auch organische Produkte anbieten. Und spätestens, als sie das dann gerufen haben, dann ist die Industrie wach geworden, denn jeder Handelspartner hat dann gerufen, wir müssen Bio machen. Also jeder sucht jetzt nach Rohstoffen, die organisch sind. Und das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen, denn wenn man einmal Kakaobohnen organisch machen will, das ist nicht so einfach. Zum Beispiel darf man keine Pestiziden verwenden. Das ist nicht so ein Problem, denn die meisten Bauern, die Kakao anpflanzen, können sich gar keine Pestiziden leisten. Aber sie müssen zertifiziert werden, also jemand muss prüfen, dass sie alles richtig machen. Und das dauert 3 Jahre. Und wenn Sie 3 Jahre Kakaobohnen organisch machen wollen, dann heißt das, dass Sie weniger Kakaobohnen wachsen lassen können. Und wenn Sie heute schon nicht so viel verdienen und dann 3 Jahre warten müssen, bis Sie dann endlich einmal was verdienen, dann können Sie sich vorstellen, dass es nicht viele Bauern gibt, die das eigentlich machen wollen. Also, dass wir jetzt organische Schokolade haben, ist vielleicht neu hier am Markt, aber damit hat man schon anfangen müssen in den 90er Jahren. Und das haben wir gemacht. Wir haben irgendwann im Jahre, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, dieses Millennium, haben wir organisch geholfen, Bauern geholfen, organisch anzubauen. Zum Beispiel haben wir Projekte in Brasilien und jetzt in Peru, in Madagaskar und Tansania, wo wir wirklich versuchen, Kakaobohnen organisch zu machen. Wachsen zu lassen. Das ist nicht einfach, denn diese Yields muss man auch vergrößern. Also wenn man die Bauern alleine das machen lässt und sie nicht hilft, Techniken zu entwickeln, um mehr Bohnen anzubauen, dann holen sie von einem Hektar vielleicht 250 Kilo. Wenn man sie hilft, dann können sie 700 Kilo Bohnen per Hektar machen. Und das macht natürlich einen wesentlichen Unterschied in das Geld, was sie verdienen. Gut. Es ist auch keine Nische organisch, habe ich auch noch versprochen, dass ich es kurz sagen würde. Ich habe mal für eine kleine Marke gearbeitet, die hieß Red Bull. Da hat eine große Getränkemarke immer gesagt, das ist eine Nische. Maar mittlerweile ist es eine 3 Milliarden Nische. Das ist eine schöne Nische. Und das ist organisch genauso. Nou, in Schokolade ist nur 1% der Kakaobohnen sind organisch. Also das ist tatsächlich auch eine Nische. Aber mit den Wachstumsraten, die Sie gesehen haben, in einem Markt, die rückläufig ist, ich glaube, de niedrigste Wachstumsrate war 85% auf diesem Chart. Also das ist nicht schlecht in einem Markt, der rückläufig ist. Also ich denke nicht nach über eine Nische. Das ist wirklich ein Trend. Sustainability habe ich kurz über geredet. Ich habe Ihnen geschildert, was die Bauern machen müssen. Also mein Punkt ist, es ist nichts Neues. Es ist keine Nische, es ist ein Trend, der wahrscheinlich bleibt. Und wenn man es gut machen will, dann muss man auch sich in Rohstoffen betätigen. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank, Herr Frins, vor allem auch, dass Sie uns zu den Bauern gebracht haben, die eigentlich der Ausgang der guten Schokolade mit ihrer Kakaobohne sind. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in der Runde, dass wir das Thema da auch mit eingebracht haben. Als letzten Gast in der Runde darf ich begrüßen, mit besonderer Freude und ich denke von vielen erwartet, Herrn Alfred Theodor Ritter. Über Ritter viel zu sagen, das wäre Schokoladentafel nach Athen getragen vielleicht. Enkel des Firmengründers und im Jahre 2005 haben Sie die Geschäftsführung übernommen. Sie haben sich schon ganz früh mit Ökologie nicht nur auseinandergesetzt, sondern engagiert. Bereits 1997 ist Herr Ritter Ökomanager des Jahres, als Ökomanager des Jahres ausgezeichnet worden. Es gibt ganz viele Projekte, die Sie umgesetzt haben. Viele kennen nicht Ihre Solare, Ihre Sonnenseite. Sie sind sehr engagiert im Bereich der solaren Energie, der Energieversorgung, alternative Energiequellen. Bereits seit 2002 benutzt das Unternehmen ausschließlich Ökostrom. Sie sind auch Träger des Deutschen Solarpreises. Aber im Bereich Kakao war, glaube ich, Ihre Schwester mit engagiert und aktiv. Bereits vor annähernd 20 Jahren in Nicaragua, 18 Jahren in Nicaragua, mit Bauern dort, mit kleinen lokalen Kakaobauern dort, die Arbeit zu beginnen, sie zum biologischen Landbau hinzuführen, so wie wir es gerade gehört haben. Und nun hat es heute jeder schon mitbekommen in den Medien. Bislang wussten wir, dass diese Tafel definiert wird als quadratisch, praktisch und gut. Jetzt kommt die vierte Ecke hin mit Bio. Bio, quadratisch, praktisch, gut und bio. Bitte Ihr Beitrag.
Ja, auch herzliches Grüß Gott von mir. Mein Umdenken bezüglich Ökologie begann mit Tschernobyl. Ohne das hätte alles das nicht stattgefunden. Am Anfang habe ich das für einen uns nicht berührenden Unfall in Russland gehalten. Das hat sich dann schlagartig geändert, als Ritter Sport keine unverstrahlten Haselnüsse mehr gekriegt hat, weil die Haselnüsse werden zu 80-90% in der Türkei angebaut und da war eben eine große Wolke Radioaktivität hingezogen. Und an der Stelle habe ich bemerkt, wenn sowas passiert, dann gibt es auch keine Lösung. Also wir haben zwar verstrahlte Haselnüsse zurückgewiesen und dann alles Mögliche versucht, aber die sind anderweitig wieder in den Markt gekommen. Ich habe mich dann erstmal der Energietechnik zugewandt, regenerative Energietechnik, ganz banal, weil es darum ging, Primärenergie einzusparen aus meiner Sicht und es geht am einfachsten in der Heizung. Haben wir Sonnenkollektoren, Holzpelletskessel, Gasbrennwerttechnik, die Firma Paradigma gegründet. Das war tolle Aufbauarbeit, Paradigma läuft halt gut, hat halt in Europa 330 Mitarbeiter, in China nochmal 800 und so wollte ich es eigentlich auch lassen. Aber dann ging bei Ritter Sport die Geschäftsführung in eine Richtung, die ich für nicht zielführend hielt. Und bin dann vor 2 Jahren in die Geschäftsführung eingestiegen. Und seitdem hat das Thema Qualität bei uns einen noch viel höheren Stellenwert. Und wir versuchen einfach die Qualität der Gesamtmarke nach oben zu bringen und das hängt an den Rohstoffen weitgehend. Deshalb, was Sie vorher gesagt haben, es stimmt einfach, man muss in die Kommunikation mit Bauern gehen, man muss Quellen erschließen. Wir haben übrigens in dem Zusammenhang auch schon vor 18 Jahren dieses Projekt in Nicaragua gestartet, wo wir Bauern trainiert haben im Anbau von Bio-Kakao. Das Projekt hatte Höhen und Tiefen, aber es existiert noch und liefert zunehmend viel Bio-Kakao, den wir heute auch verarbeiten. Wir haben auch Ähnliches gestartet in der Türkei, nicht mit eigenem Projekt, aber wenn Sie heute Glück haben und Rittersport Vollnuss essen, beißen Sie vielleicht auf eine Bio-Nuss. Da sind schon einige drin, können wir aber so noch nicht ausloben, weil es noch die Minderzahl ist. Haben in dem gesamten Rohstoffkonzept auch jetzt auf künstliche Aromen verzichtet, auch auf naturidentische, nur noch natürliche. Und unser Projekt Nicaragua, Kakao Nica, ist jetzt so weit, dass wir eigentlich auch erkleckliche Mengen Bio-Kakao bekommen. Und wir haben uns dann aber auch bemüht um andere Lieferanten. Wir beziehen heute auch Bio-Kakao aus Ecuador, aus Peru. Wir haben Bio-Zuckerquelle erschlossen, Bio-Milch ist zurzeit ziemlich schwierig, weil Milch sowieso so gefragt ist. Wir haben aus der ganzen Welt Sachen zusammengekauft und können heute stolz 4 Bio-Sorten präsentieren. Sie haben es ja vorher schon gesehen. Ich empfehle es Ihnen an unseren Stand, da können Sie es probieren. Was vorher gesagt wurde mit Genuss, dem kann ich nur 100% zustimmen. Deshalb hat es im Endeffekt auch so lange gedauert. Ein Bioprodukt muss ein total wohlschmeckendes Produkt sein. Anders könnte das Rittersport auch nicht machen. Da haben wir uns viel Mühe drum gegeben. Und also ich lade Sie ein, den Erfolg zu prüfen. Ja, zu einem Thema noch, weil Sie gesagt haben, zur Zukunft. Ich sehe so, dass das biologische Lebensmittel nach und nach der Standard wird für Hochqualitätslebensmittel und sehe deshalb da auch keineswegs eine Nische, sondern das Qualitätsprodukt wird wie in anderen Bereichen der Prozess schon am Laufen ist, bei Obst und Gemüse, fängt gerade bei Wein an, wird der Standard werden und wir wollen da gern vorne mit dabei sein und das sind jetzt die ersten Ergebnisse. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank. Wir haben schon einen sehr schönen Überblick bekommen aus den verschiedenen Perspektiven. Vielleicht hat sich bei Ihnen schon der ein oder andere Diskussionsbeitrag ergeben aus dem Gesagten. Wenn jemand das Bedürfnis hat, zu der ersten Runde was zu sagen, dann würde ich dafür die Gelegenheit gern geben. Hat es da schon? Natürlich haben wir ein paar Themen, die sich rauskristallisiert haben, aber Frau Löhlein, wenn Sie vielleicht...
Ich hätte eine Frage. Inwieweit oder wie schätzen Sie die Chancen ein, dass der Handel sich auf solch unterschiedliche oder so veränderte Bedingungen einstellt?
Mit veränderten Bedingungen, was meinen Sie da?
Ich meine Bio-Lebensmittel oder beziehungsweise diesen ganzen Kreislauf,
den ganzen dass man den Prozess mitmacht, dass man nicht mitmacht. Nur mit dem Endergebnis konfrontiert wird, sondern dass ein Verständnis da ist für den gesamten Prozess.
Denn im Prinzip die eingefahrenen Wege sind ja so nicht mehr weiter zu beschreiten.
Also es erfordert ein Umdenken und Umdenken ist manchmal nicht so ganz einfach. Wobei in bestimmten Bereichen funktioniert das ja schon. Süßware kann ich im Moment vermutlich eher nicht drüber berichten. Wo ich mich etwas besser auskenne an der Stelle ist Frischware, Obst und Gemüse. Da ist von Anfang an, also als wir 1999 die Marke Bio-Wertkost einführten, mit den Produzenten, mit den Bauern gesprochen worden. Da sind langfristige Verträge gesprochen worden, abgeschlossen worden, um einfach die Versorgung sicherzustellen. Ich finde das einen wichtigen Punkt, ohne dass ich jetzt eine Lösung habe für die anderen Bereiche, aber ich finde es natürlich grundsätzlich richtig. Ich hatte mich auch vorher mit Herrn Rösner unterhalten, der hat sie ja nochmal dokumentiert. Es ist verdammt schwierig, wenn das normale Denken im Handel auch hier durchgeführt wird. Das heißt, von einer Woche auf die andere kommt eine neue Aktivität dazu, eine neue Aktion, dann brauche ich mal eben 2 weitere Tonnen oder 40 weitere Paletten. Das geht in dem Biofeld halt nicht so ohne weiteres. Ich denke, dass der klassische Lebensmittelhandel sich ja immer mehr den Bioprodukten öffnet und dass immer mehr Gespräche geführt werden. Und ich denke, über diese Gespräche wird dort auch ein Prozess in Gang gesetzt, der dazu beiträgt, dass wir dauerhaft die richtigen Produkte und die richtigen Bioprodukte auch im Handel haben.